Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Audiatur et altera pars, sagt der alte Lateiner. Und wir heute auch. Denn so wie gestern ist das Thema unseres Podcasts auch heute die elektronische Patientenakte, kurz EPA, und die aktuelle Diskussion über den Datenschutz in der Akte. Gestern hatte der Bundesbeauftragte für den Datenschutz die Gelegenheit, seine Position im Gespräch ausführlich zu beleuchten. Er hat vor ein paar Tagen für Aufregung gesorgt, weil er nicht mit den aktuellen Regeln zum Datenschutz in der EPA einverstanden ist. Heute fragen wir die andere Seite, die altera pars. Und das ist in diesem Fall Professor Ferdinand Gerlach, der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin in Frankfurt. Der hat sich nämlich so richtig aufgeregt, als er von den Plänen Kälbers hörte. Und jetzt begrüße ich Sie herzlich am Telefon, Professor Gerlach.
Ja, guten Tag, Herr Gerloff.
Herr Professor Gerlach, am vergangenen Mittwoch zündete der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Kälber, die Bombe und kritisierte die Konzeption der elektronischen Patientenakte, weil sie in Teilen der Datenschutzgrundverordnung widerspreche. Er kündigte an, die Kassen hier aufsichtsrechtlich an die Kandare zu nehmen. In den Medien fand das zunächst, mit Ausnahme unter anderem der Ärztezeitung, nur relativ wenig Echo. Psychotherapeuten und Ärzteverbänden fanden lobende Worte, Kritik kam von der Industrie, soweit alles erwartbar. Und dann meldete sich plötzlich der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen mit seinem Vorsitzenden und dem Stellvertreter nachdrücklich in der FAZ zu Wort. Sie bezweifeln darin die Europarechtswidrigkeit der Akte. Ihr Kollege Greiner gibt sich fassungslos. Herr Professor Gerlach, was ist da eigentlich passiert, dass sie so auf die Palme gebracht hat?
Also auf die Palme ist jetzt vielleicht das falsche Bild, da sind wir nie gewesen, da wollen wir auch nicht hin. Aber man muss das Ganze, glaube ich, mal ein bisschen einordnen. Wir reden hier in Deutschland seit 15 Jahren darüber, eine elektronische Patientenakte einführen zu wollen. Und fast alle anderen Länder in Europa haben das schon gemacht. Und jetzt, kurz bevor das passieren soll, grätschen die deutschen Datenschutzbehörden dazwischen. Sie wollen den gesetzlichen Auftrag, den die Krankenkassen haben, quasi dadurch torpedieren, das kann man nicht anders bezeichnen, dass sie den Krankenkassen quasi untersagen, das umzusetzen. Und wenn sie es doch tun, dann müssen sie den Patienten einen Warnhinweis geben, der von den Datenschutzbehörden formuliert wird. Und das ist natürlich so eine Art Beerdigung erster Klasse, bevor es überhaupt losgeht, wenn wir die Patienten dermaßen verunsichern und das alles vor dem Hintergrund der Behauptung, die Akte wäre in der Form, wie sie hier eingeführt werden soll, nicht mit der EU-Datenschutzgrundverordnung vereinbar, dann müssen wir uns natürlich fragen, stimmt das überhaupt? Und im Sachverständigenrat arbeiten wir jetzt schon seit ungefähr 1,5 Jahren an dem Thema Digitalisierung. Das ist das Thema unseres nächsten Gutachtens. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns in Europa umgeschaut und festgestellt, dass das sehr wohl geht. Die EU-Datenschutzgrundverordnung gilt nämlich, das muss man sich nochmal klar machen, nicht nur in Deutschland, sondern in 27 Mitgliedsländern. Und fast alle anderen haben das schon umgesetzt. Viel einfacher, viel pragmatischer und wie wir glauben, auch viel besser als hier. Und wir sind jetzt kurz davor, dieses wichtige Werkzeug, was auch Leib und Leben retten kann, kaputt zu reden. Und das hat uns tatsächlich auf den Plan gerufen.
Der Herr Kälber hat ja gestern bei uns im Podcast sinngemäß durchaus ein bisschen verbal zumindest zurückgerudert. Er wolle durchaus, dass die Digitalisierung in der Medizin schnell vorankommt. Ihm gehe es vor allem darum, dass sichere Lösungen, wenn sie da sind, auch genutzt werden. Wie weit liegen Sie da eigentlich auseinander? Sie sind doch auch für einen angemessenen Schutz der Daten.
Ja, absolut. Aber wenn er sagt, er will es schnell umsetzen und angemessen, dann muss man sich jetzt fragen, was ist denn schnell und angemessen? Also dann müsste er zum Beispiel in seinen Warnhinweis auch aufnehmen, welche Risiken bestehen, wenn Patienten keine elektronische Patientenakte haben, in der zum Beispiel ein Notfalldatensatz enthalten ist. dann müsste da reingeschrieben werden, dass es für den Patienten lebensgefährlich sein kann, wenn im Notfall ein Arzt nicht weiß, dass er eine Penicillinallergie hat, wenn der Arzt nicht weiß, dass er blutverdünnende Medikamente nimmt, wenn der Arzt nicht weiß, welche Vorerkrankungen er hatte und welche besonderen Risiken bei ihm bestehen. Unser Problem ist nicht, dass wir die Daten schützen wollen. Das wollen wir ganz genauso. Wir sind sogar der Meinung, dass es empfindliche Strafen geben muss beim Missbrauch und dass es auch sehr interessante technische Lösungen gibt, um das zu gewährleisten, auch mit Transparenz für den Patienten. Unser Problem ist, dass in Deutschland, und das kann man wirklich sehr klar so feststellen, die Fokussierung auf den Datenschutz einseitig ist. Wir müssen, und das ist unsere Forderung, den Datenschutz, die Datensicherheit und den Datenschutz auf der einen Seite ausbalancieren mit dem Nutzen. Welchen Nutzen hat die elektronische Patientenakte? Und dann müssen wir abwägen. Das ist ein Abwägungsprozess. Und das fehlt mir ein bisschen, die einseitige Fokussierung auf den Datenschutz und die Torpedierung eines wichtigen Projektes. Das ist das Problem, was wir hier ansprechen wollten und wo wir unsere Position dargestellt haben.
Mhm. Sie haben es ja eben schon angedeutet. Wieso fühlt sich der Sachverständigenrat überhaupt in dieser Sache angesprochen?
Ja, weil wir den gesetzlichen Auftrag haben, über Unter- und Fehlversorgung im deutschen Gesundheitssystem zu begutachten und Vorschläge zur Weiterentwicklung des Gesundheitssystems zu machen. Und weil genau dieses Thema, Digitalisierung des Gesundheitswesens, aktuell das Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen. Ich muss da hinzufügen, wir sind in Estland gewesen, wir sind in Dänemark gewesen, wir haben mit dem Vater der EU-Datenschutzgrundverordnung, Paul Nemitz aus Brüssel, gesprochen. Wir haben uns wirklich intensiv damit beschäftigt und ich kann absolut nicht bestätigen, dass Deutschland hier auf einem löchrigen Datenschutzniveau unterwegs wäre und dass zunächst eine, so die Forderung, feingranulare Berechtigungsstruktur auf Dokumentenebene geschaffen werden muss, bevor die Akte EU-rechtskonform ist. Das gilt erst recht dann nicht, wenn die Akte, wie es ja bei uns vorgesehen ist, vollkommen freiwillig ist. Mhm. Das ist eher ein Problem. Wir steuern auf eine Akte zu, die nicht funktionieren wird, die aus verschiedenen Gründen jetzt schon viel zu kompliziert in der Nutzung ist und deshalb, so unsere Prognose, wahrscheinlich nicht akzeptiert wird, weder von den Patienten noch von den Leistungserbringern.
Ich will noch mal einmal ein bisschen zurückgehen. Sie hatten ja eben gesagt, dass Professor Kelber da mit seinen Plänen, dass die Kassen Warnungen an die Versicherten schicken sollen vor dem löchrigen Datenschutz in der Akte. Auf der anderen Seite, hat er denn nicht eigentlich recht, wenn er kritisiert, dass Patienten entweder die ganze Akte zeigen müssen oder gar nichts? Dieses feingranulare Rechtemanagement, das ist ja eigentlich fast so alt wie die Pläne zur EPA selbst. Als Nicht-Informatiker könnte man doch versucht sein, sarkastisch zu fragen, was haben die denn eigentlich in den vergangenen 15 Jahren programmiert? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, diese Frage ist absolut berechtigt und man kann auch lange darüber diskutieren, ob ein solches feingranulares Berechtigungsmanagement auf Dokumentenebene sinnvoll ist oder nicht. Da gibt es eine ganze Reihe von Pro- und Kontra-Argumenten und auch die Frage, wie man dann die Berechtigung zum Beispiel ausübt, ist sehr wichtig. Aber erstens ist es ja so, dass es vorgesehen ist, ab dem Jahr 2022, da kann ja jeder Patient auch für sich entscheiden, okay, ich möchte sie eben nicht ganz freigeben, sondern dann warte ich noch ein Jahr, bevor ich sie nutze. Das kann man ganz unaufgeregt und unkompliziert machen. Jetzt wird aber die Akte als Instrument von vornherein schon desavouiert und zerredet. Diese Auseinandersetzung wirkt natürlich auf die Patienten verunsichernd. Und vielleicht muss man noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ohnehin schon die höchsten Hürden, die man sich überhaupt auch im europäischen Vergleich vorstellen kann. Wir streben jetzt, so ist es im Patientendatenschutzgesetz, was ja im Bundestag verabschiedet wurde, vorgesehen, wir steuern jetzt auf einen vierfachen Opt-in zu. Zunächst muss der Patient entscheiden, ja, ich will die Akte. Das muss er aktiv quasi von seiner Krankenkasse einfordern. Das ist das erste Opt-in. Dann muss er bei jedem Arztbesuch, bei jedem Krankenhauskontakt, bei jedem Apothekenbesuch sagen, bitte spiel die Daten in meine Akte. Das ist das zweite Opt-in. Dann muss er für jeden einzelnen Arzt, Hausarzt, Facharzt, für andere Gruppen diese Akte freigeben und dann noch feingranular auf Dokumentenebene, und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie viele Dokumente in so einer Akte sein können, festlegen, wer was sehen darf. Und dann muss er nochmal festlegen, ob die Daten für die Forschung genutzt werden dürfen. Und die Datenschützer stellen sich jetzt vor, dass diese erteilten Berechtigungen auch noch ständig erneuert werden müssen. Also es gab Forderungen bis dahin, dass nach jedem Arztbesuch quasi beim Verlassen der Praxis diese Berechtigung erlischt. Und wenn man das so macht, dann haben wir zwar ein hochsicheres System, aber dann wird es nicht funktionieren. Im Alltag wird es so sein, dass das für alle Beteiligten zu lästig ist, dass es vergessen wird. Es wird alte Menschen geben, behinderte Menschen, Menschen, die die Sprache nicht sprechen, die auch sowieso skeptisch sind, die werden das nicht kontinuierlich machen. Mhm. Und dann bekommen wir eine digitale Aldi-Tüte, die ist löchrig, die ist nicht aktuell, die ist nicht vollständig. Und damit werden alle anderen Leistungserbringer gezwungen, ihre Primärsysteme weiterhin parallel zu betreiben. Und dann haben wir ein Archivsystem geschaffen, nämlich die elektronische Patientenakte, das nicht real-time und real-time befüllt wird und nicht vollständig ist, und damit ist es tot. Und wenn man es dann noch desavouiert, dann kommt es nicht vom Fleck. Und das ist jetzt nicht nur ein Gefühl von uns, das ist auch eine Erfahrung. In Frankreich hat man es nämlich genau so gemacht. 2006 wurde die Akte eingeführt, auch hochsicher mit Opt-in und allen möglichen Spielregeln für den Zugang. Und 12 Jahre später, 2018, hatten genau 1,5% der Bevölkerung die Akte.
Ui.
Ein totaler Flop. Mhm. Und dann im Jahr 2018 ist man auf die Idee gekommen, ja, wir müssen das vereinfachen, den Zugang vereinfachen, wir müssen es attraktiver machen. Das war wohl doch nicht so gut, was wir da gemacht haben. Und jetzt sind sie bei ungefähr 20% Nutzung, weil man natürlich auch erstmal diese ganze Skepsis überwinden muss und ein vor die Wand gefahrenes Projekt sich nicht so einfach retten lässt. Mhm. Und unsere Sorge ist jetzt, dass wir genau diesen Fehler, den Frankreich gemacht hat, jetzt wiederholen, dass wir in diese Falle tappen.
14 Jahre später. Ja, Sie haben es ja jetzt ganz gut eigentlich dargestellt, wie Datenschutz und innovative Anwendungen hier in Deutschland oft aneinander geraten oder gegeneinander stehen. Was meinen Sie denn, verheddern wir uns da in unseren eigenen Ansprüchen oder woran liegt das, dass es gerade in Deutschland hier immer wieder zu Diskussionen dieser Art kommt?
Ja, das ist tatsächlich eine German Angst, ein, man kann fast sagen, spezifisch deutsches Phänomen. In Deutschland diskutieren wir diese Fragen sehr risikoorientiert. Also wenn irgendwo über Speicherung von Daten gesprochen wird, dann kommt als erstes die Frage, wie ist das mit dem Datenschutz? Wer könnte das missbrauchen? Wie könnte das missbraucht werden? Wie kann man das verhindern? Das ist grundsätzlich berechtigt. Was aber vergessen wird oder weit weniger diskutiert wird als in anderen Ländern ist, was kann man mit den Daten machen? Warum sind die wichtig? Warum sind sie nützlich? Wie können wir sie zum Patientenwohl für aktuelle und zukünftige Patienten optimal nutzen? Also um es mal auf den Punkt zu bringen, in Dänemark hat ein Bürger hauptsächlich Angst, dass er ins Krankenhaus kommt und die Ärzte dann nicht wissen, was mit ihm ist. Dass die nicht wissen, welche Krankheiten er hat, welche Medikamente er nimmt. Und der Däne hat, so wird uns das immer wieder sehr klar signalisiert, hat Sorge, dass alle Ärzte, die ihn behandeln, auch gut über ihn informiert sind. Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, zu Doppeluntersuchungen und zu Falschbehandlung. Deshalb ist dort das Ziel, einen möglichst guten Austausch der Daten zu haben, damit die Patienten bestmöglich von ihren Ärzten versorgt werden können. Und bei uns haben wir diese Sicht nicht. Wir denken an den Missbrauch der Daten. Wir sagen, Gesundheitsdaten sind sensible Daten, stimmt. Die müssen besonders geschützt werden, stimmt auch. Und deshalb müssen wir sie quasi in den Giftschrank sperren, damit da keiner rankommt. Ja, und das ist dann aber das Ergebnis. Dann haben wir ein hochsicheres System, aber wir nutzen die Daten nicht für die optimale Behandlung. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch eine Frage stellen werden, aber wir brauchen diese Daten in der Zukunft mehr denn je in der Medizin. Wir sind darauf angewiesen.
Ja, Sie haben das ja auch schon mal zugespitzt, dieses Thema in einem anderen Interview. Datenschutz darf keine Leben kosten. Wenn man das jetzt mal ganz konkret fasst, Sie haben das ja eben auch schon angedeutet. Wo könnte übertriebener Datenschutz solchen Schaden anrichten? Ganz konkret und im Zusammenhang mit der EPA.
Also ein Beispiel. Früher dachten wir, dass wenn eine Frau Brustkrebs hat, dass es einen Brustkrebs gibt. Und dann hat man irgendwann festgestellt, es gibt 2, 3 verschiedene Typen. Heute wissen wir, es sind mindestens 60, wahrscheinlich sogar noch mehr Subtypen, die sich auf molekularer und genetischer Grundlage unterscheiden lassen. Inzwischen wissen wir auch, dass die unterschiedlich auf Therapien ansprechen. Bei manchen wirkt die Chemotherapie, bei anderen nicht. Bei manchen muss man früh intervenieren, bei anderen spät. Bei manchen mit diesem Medikament, bei anderen wieder anders. Und diese Erkenntnisse über diese Tumorarten wachsen ständig. Und das haben wir nicht nur beim Brustkrebs, das haben wir bei ganz vielen Erkrankungen. Und das hat inzwischen dazu geführt, dass die moderne Onkologie eigentlich nur noch mit medizininformatischer Expertise überhaupt gezielt therapieren kann. Mhm. Große Unikliniken, onkologische Unikliniken schließen sich zusammen, weil sie alleine nicht mehr in der Lage sind, das Gebiet zu überblicken. Und genau diese Entwicklung haben wir in der gesamten Medizin. Je mehr wir molekulare Grundlagen aufklären, je mehr wir genetische Zusammenhänge verstehen, je mehr wir Rezeptoren und Stoffwechselwege verstehen, umso klarer wird, wir müssen manchmal zelluläre Zielstrukturen therapieren und nicht organspezifische Erkrankungen. So, und das alles lässt sich nicht mit Zettel und Stift, mit Fax und Papierakte bewältigen. Das kann auch kein Arzt mehr in seinem Kopf integrieren. Das geht nur durch eine bestmögliche Integration digitaler Informationen bis hin zur Nutzung künstlicher Intelligenz. Wenn wir das jetzt nicht machen, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dann verhindern wir die bestmögliche Behandlung. Dann verschenken wir Lebensqualität und Lebensjahre. Dann werden Patienten früher sterben. Das ist ganz unabweislich und es hat auch kein Fachmann auch nur den leisesten Zweifel daran. Und das muss man sich klar machen. Das gilt natürlich auch für Multimedikationen, für unabgestimmte Diagnostik und Therapie, für die Kommunikation zwischen Haus- und Fachärzten, zwischen Krankenhaus und niedergelassenen Praxen. Es gibt viele, viele Beispiele und die Corona-Krise übrigens hat uns noch mal eine ganze Reihe von weiteren Beispielen geliefert. Mhm. Also zum Schluss vielleicht noch das aktuelle Beispiel. Ja. In Bayern hat man etwa 1000 positiv Getestete nicht informieren können, weil man mit Fax, Zettel und Stift gearbeitet hat.
Ja, stimmt.
Hätte man das digital abgebildet und so wie in anderen Ländern Messenger-Dienste genutzt, um die Patienten zu informieren oder wenn sie zustimmen auch per SMS, dann wäre das überhaupt alles gar kein Thema. Und ich könnte noch Dutzende von weiteren Beispielen nennen, die das belegen. Und deshalb sagen wir im Sachverständigenrat nach ausführlicher Analyse, Daten teilen heißt besser heilen. Und überzogener Datenschutz darf keine Leben kosten. Das muss abgewogen sein, das muss ausbalanciert sein und genau das ist unser Ziel.
Ja, das haben Sie jetzt ja auch sehr schön erläutert. Die Ärzte in der Behandlungssituation sind natürlich trotzdem nicht so ganz zu beneiden, nicht? Sie haben zum einen haben Sie die Schweigepflicht. Das ist eine der ältesten und vornehmsten ärztlichen Pflichten. Und andererseits gibt es eben den Wunsch, möglichst über alle relevanten Daten des Patienten informiert zu sein. Und das haben Sie ja jetzt gerade eben dargestellt. Das können ja im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und personalisierter Medizin ganz schön viele Daten sein. Mit entsprechendem Missbrauchspotenzial natürlich. Nach dem, was Sie eben gesagt haben, bräuchte ich die Frage eigentlich gar nicht mehr zu stellen. In welche Richtung schlägt hier für Sie das Pendel? Eher in Richtung Vermeiden von Risiken oder eher in Richtung Datennutzung, um mehr Wissen für die Therapie zu generieren?
Na, wir müssen immer beides ausbalancieren. Das ist im Leben ja ständig so. Also wenn wir in ein Auto steigen, dann überlege ich auch nicht, welche Risiken im Detail auf mich zukommen, ja, dass ich vielleicht die Fahrt nicht überlebe, sondern ich überlege immer, was ist der Nutzen, wenn ich in ein Auto oder in ein Flugzeug steige und was sind die Risiken. Und genauso müssen wir es hier auch machen. Nun kann man aber, das muss man auch dazu sagen, auch intelligente Lösungen finden. Also in Estland zum Beispiel und auch in Dänemark ist es so, dass der Patient die volle Transparenz über den Zugriff auf seine Daten hat. Der Patient kann in die Akte gucken und sieht dort in einem Bereich, der zum Beispiel MyLog heißt, wann wer auf seine Akte zugegriffen hat. Und wenn Dr. Müller am 25.08. um 13.04 Uhr zugegriffen hat, dann wird das dort mit einem unlöschbaren Zeitstempel auf Blockchain-Technologie-Basis dokumentiert. Und damit hat der Patient die volle Transparenz. In Estland ist es so gewesen, dass neugierige Ärzte in die Akte des Ministerpräsidenten geguckt haben, als der im Krankenhaus war. Und dann hat man denen, nachdem sie das auch noch an die Presse weitergegeben haben, die Approbation entzogen. Es muss also erstens transparent sein und zweitens im Missbrauchsfall auch mit harten Strafen reagiert werden. Mhm. Und das ist transparent für die Bevölkerung und das wird als Trust by Design betrachtet. Deshalb haben die Bürger dort Vertrauen und wägen für sich Nutzen und Risiken ab. Und genau da müssen wir auch hinkommen. Wir haben in Deutschland und auch in der Datenschutzphilosophie, glaube ich, noch zum Teil falsche Vorstellungen. Es gibt die früher richtige Vorstellung, dass man sogenannte Datensparsamkeit kultiviert. So nach dem Motto, Daten, die nicht existieren, die nicht dokumentiert sind, die können auch nicht missbraucht werden.
Ja, das ist ja ganz tief verankert in der Datenschutzbehörde, ne?
Genau. Aber gleichzeitig wollen wir hier führende Nation im Bereich künstlicher Intelligenz werden und Big Data Analysen machen. Und da muss man sich irgendwann mal entscheiden, ob man die Daten jetzt nutzen will. Dann muss man sie aber auch entsprechend erheben und speichern und zugänglich machen. Oder ob man bei Papier und Bleistift bleibt, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, und möglichst die Daten nirgendwo digital ablegt, weil sie dann ja missbraucht werden könnten. Also ich glaube, einen Tod müssen wir sterben, beziehungsweise wir müssen uns entscheiden für einen Weg. Und da muss Datenschutz und Datensicherheit einen hohen Stellenwert haben. Es darf aber die Entwicklung nicht blockieren. Wir müssen eine ausgewogene Lösung finden. Und da müssen wir Deutschen auch ein bisschen auf die anderen Länder gucken. Wir brauchen im Übrigen, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, eine europäische Lösung. Wir wollen ja nicht das Kommerzdatenmodell der Amerikaner und wir wollen auch nicht das Staatskontrolldatensystem der Chinesen. Wir wollen eine europäische Lösung. Wir brauchen auch einen europäischen Datenraum in der Zukunft. Und da ist die EU-Datenschutzgrundverordnung übrigens ein hervorragendes Instrument. Das habe ich gelernt. Das war mir vorher auch nicht so klar. Was viele Spielräume lässt. Immer dann, wenn öffentliches Interesse besteht, wenn das Patientenwohl im Vordergrund steht, dann ist die Nutzung der Daten möglich. Und das ist genau das, was wir auch hier kritisieren bei den deutschen Datenschutzbehörden. Da fehlt die Balance. Da wird einseitig auf den Datenschutz geschaut und nicht auf den Nutzen und auf die ganze Konstellation auch im europäischen Zusammenhang drumherum.
Wir kommen jetzt langsam in Richtung Ende, Professor Gerlach. Vielleicht, nachdem wir jetzt über die Ärzte geredet haben, vielleicht noch mal kurz zum Patienten. Da habe ich immer das Gefühl, der müsste noch ein bisschen mehr an die Hand genommen werden, um in diesem Datendschungel oder in der Digitalisierung sich auch in Zukunft zurechtzufinden. In welche Richtung könnte man da gehen, damit die Patienten jetzt nicht die Bremser einer solchen Digitalisierung sind?
Ja, das ist absolut richtig. Das wird auch ein Thema in unserem nächsten Gutachten sein. Digitale Gesundheitskompetenz als Stichwort. Wir brauchen das für die Leistungserbringer, für Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Apotheken etc. Und wir brauchen es erst recht für die Patienten. Und wir müssen auch aufpassen, dass da nicht ganze Teile der Bevölkerung quasi digital abgehängt werden, in Anführungszeichen. Es kann nicht sein, dass Bewohner in Alten- und Pflegeheimen, ältere Menschen oder Menschen, die unsere Sprache nicht sprechen, Behinderte und so weiter, dann ausgeschlossen sind. Und wir müssen auch der Bevölkerung Wege zeigen, wie sie damit umgehen können. Wir sind nach allen Erfahrungen, die wir in anderen Ländern gesehen haben, sehr optimistisch, dass das geht. Aber das geht nicht von selbst. Man muss das auch entsprechend kommunizieren. Und man muss es vor allen Dingen einfach machen. Also wenn wir diese Hürden so auftürmen, wie ich es eben beschrieben habe, ja, mit vierfachem Opt-in, der ständig wiederholt werden muss, dann wird das nicht funktionieren. Also deshalb sind wir übrigens für eine einfache Opt-out-Lösung. Das heißt, vereinfacht gesagt, jeder bekommt eine Akte, alle Daten werden eingefüllt und wenn man das nicht möchte, kann man dem widersprechen. Mhm. Und man kann auch, darüber kann man diskutieren, Daten nicht zugänglich machen oder löschen. Da sind wir allerdings anders als auch manche Datenschützer der Meinung, dann muss das ausgegraut werden, schraffiert werden, damit man weiß, dass dort Daten nicht zugänglich sind. Und es darf nicht so sein, dass Daten komplett gelöscht werden, weil das zum Beispiel im Notfall ein erhebliches Risiko darstellen kann. Also das ist jetzt eine Detaildiskussion, wie man es genau macht. Mhm. Kann man auch durchaus verschiedene Positionen vertreten. Aber unterm Strich muss die Akte so leicht und zugänglich sein, wie wir das im Alltag von anderen digitalen Anwendungen schon gewohnt sind.
Jetzt schauen wir uns doch die Diskussion über den Datenschutz und die EPA nochmal mit etwas Distanz an. Wie wird das enden? Fahren da jetzt zwei Züge auf demselben Gleis mit voller Wucht gegeneinander, nämlich die Datenschützer und die Bundesregierung? Und am Ende können wir dann die Trümmer der Digitalisierung in der Medizin einsammeln? Oder in welche Richtung sehen Sie den Zug da fahren?
Also ich kann da jetzt keine Prognose abgeben, zumal ja die Regierung sagt, sie hat die juristischen Fragen intensiv geklärt, was ich übrigens für, ohne dass ich die Details kenne, für sehr wahrscheinlich halte, denn Die anderen EU-Länder zeigen ja, dass es geht. Man muss dann gucken, wie der Bundesrat reagiert. Jetzt mal ganz pragmatisch. Die Datenschützer haben ja jetzt diesen Vorstoß gemacht in der Hoffnung, dass ein Einspruch des Bundesrates erfolgt und dann nochmal vermittelt wird. Die schlechteste Lösung wäre sicherlich, auch übrigens für die Krankenkassen, die ja jetzt vollkommen in der Zwickmühle sind, wenn, so wie von Ihnen beschrieben, zwei Züge aufeinanderrollen. Also der Gesetzgeber beschließt, weist die Krankenkassen an und die Datenschutzbehörden weisen dann wiederum auch die Krankenkassen an mit einer gegenteiligen Direktive. Das kann so nicht sein und schon gar nicht, wenn dadurch die Bevölkerung und alle Beteiligten noch weiter verunsichert werden. Also ich hoffe auf Einsicht, auf eine vernünftige Lösung. Und ich bin im Übrigen optimistisch, dass das gelingt, weil ich halte es für absolut plausibel, dass Herr Kälber und seine Länderkollegen im Grundsatz für eine Digitalisierung sind. Es geht also jetzt um den richtigen Weg und da plädieren wir eben für mehr Augenmaß und Balance und für weniger einseitige Orientierung.
Herr Professor Gerlach, vielen Dank für die halbe Stunde, die Sie uns jetzt gewidmet haben und für die tiefen Einblicke, die Sie da in diese Diskussion uns gegeben haben. Wir haben jetzt 2 Tage hintereinander das Thema EPA im Podcast behandelt und ich glaube, wer beide Podcasts gehört hat am Ende, der wird mit einigen neuen Erkenntnissen herausgehen. Und ich könnte mir vorstellen, im Januar soll es ja offiziell losgehen mit der Akte. Wir werden uns da bestimmt nochmal widersprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich bin gespannt, wie es dann mit der EPA weitergeht.
Ja, sehr gerne. Auch für Sie alles Gute.
Danke. Tschüss.
Tschüss.